In der heutigen Folge sprechen wir einmal über das, was im Kopf passiert, wenn so ein Wettkampf vor der Tür steht. Oder über das, was passieren sollte, aber eben nicht passiert. Vielleicht reden wir auch darüber, was passiert, aber nicht passieren sollte. Es geht auf jeden Fall darum, sich mental auf den Wettkampf einzustellen und dann vielleicht auch mental im Wettkampf durchzuhalten. Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast. Hier sind Lotta und Schorsch, deine Coaches und Experten, wenn es um die Leistungssteigerung im Triathlon geht. Sie zeigen dir, worauf es ankommt, damit du deine Ziele mit minimalem Aufwand und maximalem Erfolg erreichst. Bist du bereit, alles zu geben?
Ja, Lotta, wie sieht das denn bei dir aktuell aus? Denn ein kleines Vögelchen hat mir gesteckt, dass du in nicht mal einer Woche wieder an der Startlinie stehst.
Nee, in einer, ach so, ja, stimmt. Die Folge kommt am Dienstag, das heißt, am Sonntag bin ich am dransten beim Ostseemann. Korrekt, also heute geht's mir noch ganz gut, würde ich sagen. Ich denke aber, dass das in den nächsten Tagen sich noch etwas ändern wird, also dass die Aufregung schon oder die Anspannung steigen wird und spätestens am Freitag, wenn wir dann auch vor Ort sein werden, werde ich vielleicht einen kleinen Anflug von Panik bekommen. Naja, also nicht wirklich Panik, aber so. Dann sieht man halt die ganzen anderen Leute und denkt, oh, die sehen ja alle so krass und profitypisch, profimäßig aus und jetzt komme ich hier und fühle mich gar nicht so. Aber ich denke, dass ich dann am Sonntag schon irgendwie bereit bin. Und es ist ja auch immer irgendwie gut, aufgeregt zu sein, weil wenn man gar nicht aufgeregt wäre und kein Adrenalin hätte, dann würde man ja vielleicht auch gar nicht so viel geben können. Also, das ist zumindest mal so meine Behauptung.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Argument, das man öfter hört. Ich weiß es nicht. Ich sage das auch immer und ich glaube, es hilft ja auch, angespannt sein, hilft ja auch, um fokussiert zu sein. So, vielleicht kann man auch fokussiert sein, ohne angespannt zu sein, aber wenn ich gelangweilt bin, dann bin ich eher nicht so aufmerksam. Wenn ich gelangweilt bin oder nicht so interessiert, dann schweife ich ab. Und ja, wenn ich halt aufgeregt, angespannt bin, dann bin ich mehr bei der Sache. Und es ist ja aber gut, dass du jetzt schon mal sagst, im Moment so ungefähr eine Woche davor, ist es eigentlich noch ganz okay. Weil ich glaube, so sollte das auch sein.
Ja, ich denke mal, wenn man vor seinem allerersten Wettkampf steht, ist es auch normal, dass man sich schon Wochen vorher ein paar mehr Gedanken macht. Jedenfalls war das bei mir so. Bei meiner ersten OD habe ich auch tatsächlich wahrscheinlich sogar ein, zwei Monate vorher schon ein kleines bisschen Panik geschoben. Also und mir alles halt ausgemalt, was passieren könnte und wie ich mich verhalten müsste und alles Mögliche. Aber das ist ja auch, wenn es so ungewohnt ist und unbekannt, nochmal eine ganz andere Geschichte, als wenn man schon mal zwei, drei Mitteldistanzen gemacht hat und weiß, okay, so und so lange dauert das, so und so fühlt sich das ungefähr an. Klar, ich kenne den Wettkampf jetzt noch nicht und die Strecke, aber irgendwelche Eventualitäten können halt theoretisch überall auftreten, auch wenn ich die Strecke schon kenne und dementsprechend ja, habe ich halt so ein gewisses Selbstvertrauen in meine Fähigkeiten und in das, was ich auch schon trainiert habe, dass ich sage, okay, das wird schon irgendwie.
Ja, also da sprichst du natürlich mehrere Sachen an. Das eine ist, klar, wenn du den Wettkampf noch gar nicht kennst, also zum Beispiel, wenn man noch nie einen Triathlon gemacht hat. Das haben wir jetzt in den letzten Wochen, wurden wir auch ein paar Mal angeschrieben, so in einer Woche ist mein erster Wettkampf, mal gucken, wie es mir da geht oder mal sehen, ob ich hinterher noch Bock drauf habe und ach scheiße, ich bin jetzt schon aufgeregt. Ich glaube, das ist vor dem ersten Triathlon nochmal was anderes. Das ist auch ganz klar, ne, weil da kommt ja auch so viel auf einen zu. Ohne da jetzt irgendwie zu sagen, Laufen wäre einfach, aber eine Laufveranstaltung, die erste Laufveranstaltung vor sich zu haben, ist nochmal was anderes. Da muss man nicht so viel bedenken, da muss man nicht denken, was muss ich jetzt in die Wechselzone legen oder was muss ich in dem Beutel haben. Das ist halt beim Laufen nicht so. Also gerade wenn man jetzt eine Laufveranstaltung macht, die auch eher etwas kürzer ist, da kann eigentlich nicht so viel passieren. Wohingegen, wenn man halt vom Schwimmen kommt und die Radschuhe fehlen, dann ist halt doof. So, das heißt, das ist beim Triathlon nochmal eine ganz andere Sache, weil man die Abläufe vielleicht am Anfang auch noch nicht kennt. Da kann man natürlich, und da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen, durch Training, auch durch Wechseltraining, schon vorbauen, dass man da vielleicht nicht mehr so aufgeregt sein muss. Und ganz grundsätzlich ist natürlich das Training an sich immer eine gute Möglichkeit, um sich Sicherheit zu verschaffen, ne? Wenn man ausreichend trainiert hat, ist das schon mal ein Grund, nicht so aufgeregt zu sein. Wobei das ja auch immer eine Interpretationssache ist. Ne? Manche Leute machen eigentlich genug Training und sind immer noch verunsichert, ob sie genug gemacht haben. So von daher ist das auch höchst individuell. Aber wenn man das Training halt, wenn man das Wechseltraining mal gemacht hat und da das weiß, dann ist man da sicherer. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, lass mich ganz kurz, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, es wird wahrscheinlich entspannter, je öfter man einen Triathlon gemacht hat. Aber klar, wenn man eine Distanz höher steigt, ist es wieder eine neue Überraschung. Auch, glaube ich, wenn man einen Wettkampf macht, den man noch nicht kennt. Und ich glaube, der Ostseeman ist da im Vergleich zu vielen anderen auch nochmal so eine Sache, die vielleicht besonders ist, weil es wird im Meer geschwommen. In Spanien, wir waren ja jetzt auch schon zweimal beim Escrail, das ist auch sowas. Da fährt man dann plötzlich Gravel, was im Triathlon ja eigentlich auch nicht so normal ist. Da ist dann Aufregung wahrscheinlich auch nochmal da und da kann sie dann auch schon eine Woche vorher da sein, glaube ich.
Ja, absolut. Ich denke, dass das extrem individuell ist. Es gibt natürlich Leute, die sich ständig wie der Orang-Utan oder wer macht das auf die Brust hämmern und quasi sich sagen, ach, ich bin der Geilste und mir kann nichts passieren. Und das machen sie vielleicht auch, wenn sie gar nicht so gut vorbereitet sind. Und es gibt Leute, die sind super penibel vorbereitet, haben wirklich 100% ihrer Einheiten erfüllt. Und trotzdem haben sie Angst, dass sie irgendwas vergessen haben könnten oder dass das Training vielleicht nicht angeschlagen haben könnte. Also ich glaube, dass das auch manchmal so ein bisschen eine Geschlechtersache ist tatsächlich und manchmal aber auch sehr, sehr individuell, wie man halt so als Typ für sich funktioniert. Also ob man eher extrovertiert oder introvertiert ist und so weiter. Und also dieses Selbstbewusstsein ist extrem wichtig und macht sich, glaube ich, gerade in den Tagen vor dem Wettkampf deutlich stärker bemerkbar als in den ganzen Wochen und Monaten davor.
Ja,
Und
wobei.
das ist halt eine Sache, die kann man bedingt beeinflussen, natürlich, zum Beispiel durch ein entsprechendes Coaching oder so. Aber ja, das kann man halt jetzt in der Woche auch nicht irgendwie hinzaubern, wenn man halt generell an sich selber und seinem Training zweifelt.
Ja, ich glaube, ob zu viel oder zu wenig Selbstbewusstsein, ob das gut war oder ist, zeigt sich meistens dann am Ende eines Wettkampfs, weil wir haben in der langen Zeit, die wir jetzt schon mit Athletinnen und Athleten arbeiten, beide Seiten erlebt. Also Leute, die sehr selbstbewusst waren, sehr überzeugt in den Wettkampf gegangen sind. Und nach dem Schwimmen gemerkt haben, dass das keine gute Idee war, weil sie nämlich eine Panikattacke bekommen haben, weil sie völlig unterschätzt haben, wie anspruchsvoll Schwimmen sein kann. Wobei man auch sagen muss, wer ein großes Selbstbewusstsein hat und sich halt mitten ins Getümmel stürzt, der macht halt auch andere Erfahrungen als jemand, der jetzt vorsichtiger ist und sich eher am Rand aufhält. Es kann aber auch einfach sein, dass man zu unsicher ist und einen das, in eine Position bringt, in der man dann einfach auch vielleicht Fehler macht oder sich nichts zutraut, zu vorsichtig ist und das dann sehr negative Auswirkungen haben kann. So von daher,
Ja.
also ich glaube, auch da hier wieder das gesunde Maß ist, glaube ich, das Wichtige.
Absolut. Und da ist eben die Erfahrung meiner Meinung nach essentiell. Also die Erfahrung, die man natürlich in vorherigen Trainingseinheiten schon sammeln konnte, aber auch Erfahrung aus anderen Wettkämpfen. Wenn man jetzt weiß, okay, wie fühlt sich ein Massenstart an im Vergleich zu einem Rolling Start zum
Zum
Beispiel?
Beispiel, ja.
Und wo muss ich mich positionieren, um beim Massenstart halt vielleicht nicht ganz vorne irgendwie überschwommen zu werden, aber auch nicht ganz hinten zu sein und mich dann selber irgendwie erst vorkämpfen zu müssen. Also manchmal braucht man auch diese Erfahrung, mal eine schlechte Entscheidung sozusagen, um dann zu sagen, okay, eigentlich bin ich nicht so langsam, wie ich gedacht habe. Ich müsste eigentlich weiter vorne stehen oder nicht so weit am Rand, damit ich eine gute Position habe und die anderen mir nicht im Weg sind. Solche Dinge, ne? Das kann einem ja schon auch helfen und das sind so viele übergreifende Themen jetzt. Wir bringen ja gerade nur Beispiele, wo das relevant ist und wichtig ist. Aber worauf ich eigentlich besonders hinaus möchte, ist, jede Erfahrung, die du schon gesammelt hast, ob im Wettkampf oder im Training, kann dir helfen und dir eine gewisse Sicherheit geben für den kommenden Wettkampf.
Ja.
Und dann kannst du dich erinnern, okay, ich habe bei diesem Wettkampf auch schon mal zum Beispiel eine Radflasche überfahren. Also da ist jemandem vor mir die Radflasche runtergefallen und ich bin drüber gefahren. Und ich hätte eigentlich mega Schiss gehabt, wenn ich das vorher gewusst hätte. Ich bin da auf dem Auflieger, auf dem Triathlonrad und habe eigentlich gar keine Chance, jetzt hier groß zu manövrieren und auszuweichen. Ich fahre einfach rüber und es ist nichts passiert. So, und das gibt, also alle diese Erfahrungen sind ja eigentlich ein Schatz, den man gesammelt hat, an den man sich auch erinnern kann und wo man sich sagen kann, okay, das habe ich schon geschafft, ich habe keinen Unfall gebaut. Ja, also was soll mir schon passieren?
Wobei das auch nicht dazu führen sollte, dass man halt völlig selbstbewusst ist und denkt, mir kann sowieso nichts passieren. Und das ist natürlich auch nicht gut, aber ich glaube, es ist klar geworden, so ein gesundes Maß an Selbstvertrauen und vielleicht auch Selbstkritik sind ganz gut, weil dann kann man, glaube ich, sein Training ganz gut einschätzen und dann kann man auch ganz gut einschätzen, was ist zu erreichen, wie sollte ich so einen Wettkampf angehen. Das hat ja dann auch viel mit Pacing und so Sachen zu tun. Wir wollen ja heute aber eher so ein bisschen auch über die mentale Einstellung sprechen. Eine Sache, die für mich sich immer bewährt hat, ist, mich so gut es geht über den Wettkampf zu informieren. Das ist einfach eine Sache, die mir Ruhe verschafft. Also das ist auch gerade was wir im Racing-Team gemeinsam machen. Wir sammeln gerade im Forum Rennberichte, also auch Rennberichte von aktuellen Rennen, also wenn Teammitglieder eben bei einem Wettkampf waren, dann schreiben sie halt einen kleinen Bericht. Ist die Orga gut? Ist die Strecke gut? Ist die Stimmung gut? Oder sollte man auf was aufpassen? Gibt es irgendwas, was nicht so gut ist? Kann ja auch mal sein, dass ein Wettkampf ganz schlecht organisiert ist und dann ist es halt eher ein Abraten als eine Empfehlung. Aber das ist was wir im Racing-Team gerade sammeln und das ist auch total geil, weil wir halt da eine ziemlich große Datenbank aufbauen können, weil natürlich jeder irgendwo mal bei einem Wettkampf ist oder schon war. Ich meine, wir können natürlich auch Berichte schreiben über Rennen, wo wir letztes Jahr waren oder vorletztes Jahr. Und dann kann man halt von diesem Erfahrungsschatz profitieren. Und das ist natürlich nicht das Einzige im Racing-Team. Ne? Wir bauen gerade oder wir erweitern die Bibliothek der Trainingspläne aktuell. Ich habe gestern Halbmarathonpläne, das andere Mitteldistanz in einem anderen Sport, also Halbmarathonpläne geschrieben. Da haben wir natürlich auch Halbmarathon- und Marathonpläne und Laufveranstaltungen, die ja auf dem Herbst dann sind, bedienen wollen. Also da gibt es dann natürlich auch Trainingspläne. Fürs Frühjahr ist ja auch für die Vorbereitung nicht immer ein Triathlon, sondern dann macht man halt irgendwo einen 10-Kilometer-Lauf, um mal zu gucken, wo man steht. Das läuft natürlich auch über unsere Basispläne, weil da halten wir unsere Mitglieder natürlich allgemein fit oder trainieren sie in die Wettkampfsaison rein, aber dass da jeder nochmal so seinen Plan hat. Also bei Interesse einfach mal reinschauen. racing-team.me kann man sich informieren, was in dem Team alles mit drin ist, was man da alles bekommt. Berichte werden stetig zunehmen und auch sonst ist im Forum mittlerweile einiges los. Ich habe gelesen, irgendjemand plant da auch ein Teamwochenende fürs Frühjahr, da müssen wir auch mal schauen. Aber das ist dann eher interessant für Mitglieder. Für die sich eingetragen haben und mit an Bord sind, eröffnet sich dann auch die große Welt des Community-Bereichs. Ich habe es selber immer so gemacht, im Vorfeld auch, wo ist der Wettkampf? Also ich meine, natürlich weiß man, wenn man beim Ironman in Frankfurt startet oder bei der Sprintdistanz in Bietigheim, dann weiß man, wo die ist. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass man die Strecke kennt. Also ich gucke mir dann tatsächlich die Strecken an. Ich schaue, wo geht's lang, wo wird geschwommen. Meistens gucke ich schon, bevor ich mich anmelde, wo wird geschwommen, weil Schwimmen für mich immer so ein Punkt ist. Aber je mehr ich halt über den Wettkampf weiß, wie sieht die Radstrecke aus, wie sieht die Laufstrecke aus, kann ich mein Training natürlich auch daran ausrichten. Jetzt bei einem kurzen Wettkampf, den man so als Leistungstest macht, ist es nicht unbedingt so wichtig, das Training dann daran auszurichten, aber dass man halt weiß, wie sind die Begebenheiten vor Ort. Und ja, dann weiß ich halt auch, wenn ich da hinkomme, dann finde ich das da oder dann kann ich hier meine Startunterlagen abholen. Das reduziert auch den Stress am Renntag oder am Rennwochenende, wenn man einfach schon alles kennt und weiß. Und gerade wenn man aufgeregt ist, für mich persönlich sorgt das halt immer für ein Stück weit Ruhe. Dann bin ich zwar immer noch irgendwie so ein bisschen aufgeregt, weil da eine Herausforderung auf mich wartet, die ich vielleicht noch nicht kenne. Aber ich muss mir nicht dann noch Gedanken machen, wo kriege ich jetzt was her oder wo ist was oder wie komme ich da hin und. Je mehr vorher geklärt ist, umso einfacher ist es für mich und umso mehr Sicherheit gibt mir das. Und das ist mental für mich halt ein großer Vorteil.
Absolut, das hilft ja auch generell einzuschätzen, wie lange man zum Beispiel für irgendeine Strecke braucht oder so. Also wenn es jetzt eine Strömung gibt in einem Fluss oder sowas, dann kann man vielleicht ein bisschen Zeit draufschlagen oder auch abziehen, je nachdem, ob mit oder
Ja.
gegen die Strömung. Und ähnlich ist es ja auch oder noch viel besser eigentlich auf dem Rad, weil wir ja heutzutage eigentlich fast alle Strecken irgendwie bei Roovie zur Verfügung gestellt bekommen. Und dann kann man halt mal, so wie ich letztes Jahr, den Ironman Zell am See abfahren, also den 73 dort oder auch andere Strecken und weiß ungefähr, okay, da, also entweder sieht man auf dem Streckenprofil schon, oh, das ist eine eher kurvige Strecke und da im Norden gibt es viel Wind und dementsprechend werde ich wahrscheinlich an der einen oder anderen Stelle irgendwo mal Gegenwind haben,
Ja.
oder auch Seitenwind, dass man sich da mental drauf vorbereitet und vielleicht auch sucht, wo man selber das mal simulieren kann auf einer anderen Strecke. Schafft man das dann im Auflieger zu bleiben oder kriegt man dann halt eigentlich eher Panik?
Ich muss mich immer mit dem
Und
Ventilator an Rollentrainer stellen, damit Lotta sich an Gegenwind gewöhnt.
ha.
Ah.
Ja, nee, also oder halt auch sonst andere Dinge wie das Streckenprofil ist natürlich in den Höhen sehr viel relevanter als jetzt irgendwie in Norddeutschland. Alles das kann man ja im Vorfeld oftmals schon wirklich gut abschätzen und trainieren. Also da
Ja.
braucht man natürlich ein bisschen Zeit. Das kann jemand jetzt nicht oder würde ich nicht empfehlen, in der Woche vor dem Wettkampf zu machen,
Nee.
sondern dann lieber 2 Monate vorher, damit man eventuell noch Anpassungen machen kann, wenn man merkt, okay, ich brauche ja jetzt hier irgendwie viel länger und der Cut-off kommt mir dann in die Quere oder solche Geschichten. Aber dass man da eine Sicherheit hat, okay, die und die Zeit kann ich ungefähr rechnen, dann kann ich im Wettkampf auch besser abschätzen, ob ich jetzt gut in der Zeit liege oder nicht. Zum
Ja.
Beispiel.
Ja.
Weil immer nur zu rechnen, dass man einen 30er-Schnitt fährt, ist halt ja fatal oder kann auch daneben gehen.
Ja, auf jeden Fall. Und da hast du natürlich auch recht, weil, und da machen wir vielleicht jetzt schon einen Sprung vor, aber das ist auch in Ordnung. Das ist natürlich auch ein Punkt, der einem im Wettkampf dann unter Umständen Sicherheit gibt. Weil, wenn wir, ich überlege gerade, ob wir erst noch mal kurz ein bisschen über die Sachen vor dem Wettkampf sprechen und dann in den Wettkampf gehen. Ich glaube, das ist besser. Ich muss mir nur das kurz, ja. Also kommen wir später drauf auf im Wettkampf. Ich würde dann noch mal einen Schritt zurück tun und über die Zeit halt vorher sprechen. Was mir da zum Beispiel auch immer Sicherheit gibt und eine gute mentale Situationen sind einfach auch Checklisten. Also wenn ich Listen habe, in die ich eingetragen habe, was ich zum Beispiel für den Wettkampf brauche. Mittlerweile haben wir auch schon so Packlisten, so oder jedenfalls so Packlisten, wo immer die Sachen draufstehen, die wir auf jeden Fall brauchen, wenn wir an ein Wettkampfwochenende fahren. Es gibt bei uns auf der Webseite auch so Checklisten für einen Wettkampf. Was man da alles braucht. Und das ist natürlich auch sowas, wo man sich so ein bisschen dran festhalten kann. Ne? Wenn man dann im Vorfeld so eine Liste abarbeiten kann oder vielleicht dann auch eben am Tag vor dem Rennen, wenn man die Tüten packen muss oder die Box in der Wechselzone oder wie auch immer, dann kann man sich einfach da das angucken oder man kann auch schon Wochen vorher, mir fällt dann manchmal so an der Woche vorher ein, oh, ich brauche noch das oder oh, ich brauche noch das. Gerade fällt mir ein, ich brauche ein neues Startnummernband. Dann schreibe ich das schon im Vorfeld auf die Liste und dann ja, kann ich das einfach so quasi sammeln und habe dann auch vorher keinen Stress. Gerade wenn man sowieso nervös ist vor dem Wettkampf, was das halt noch schlimmer macht, ist, wenn man was vergessen hat, wenn man was organisieren muss, wenn man Stress morgens hat, das kann man halt auch mit so Checklisten sehr gut umschiffen oder gleich ausschalten. Also dann die Sicherheit eben haben, okay, ich weiß, wie der Wettkampf abläuft, ich weiß, wo er ist, ich weiß, was ich packen muss, ich habe alles gepackt, das läuft alles wie am Schnürchen. Das ist halt auch ein geiles Gefühl, wenn man dann an die Startlinie kommt und sagen kann, okay, eigentlich lief jetzt alles super, ich habe auch gut trainiert, das kann jetzt nur gut werden.
Mhm. Ja, also diese Checklisten würde ich tatsächlich noch erweitern und sagen, natürlich ist so eine Checkliste, was ich alles an Utensilien brauche für den Tag, schon ganz nice, aber manchmal muss man ja auch eine Checkliste haben oder könnte man sie noch eben erweitern um so Punkte wie, habe ich wirklich mal meine Race Nutrition gecheckt? Habe ich wirklich mal eine Race Pace ausprobiert? Wie lange kann ich das halten? Und solche Dinge, gibt es an meinem Fahrrad vielleicht noch Dinge, wo ich irgendwie Werkzeuge brauche oder das nochmal zur Reparatur muss oder sowas. Das sollte natürlich alles sehr viel früher stattfinden als eben das Packen in der Woche vor dem Wettkampf. Ja, mir hilft es oft auch, mir dann schon bei den Einheiten, die ich durchführe, vorzustellen, okay, oder die Einheiten möglichst so ähnlich zu gestalten wie dann das Rennen selbst und zu sagen, okay, ich laufe jetzt nicht, so wie ich das gewohnt bin, immer um 7 Uhr früh los oder um 6:30 sogar schon, sondern ich verschiebe auch meine Laufeinheit mal auf um 11, um 12, damit ich mal weiß, wie ist es, wie fühlt sich mein Magen an, wie warm ist es da schon, und alle diese Dinge, wie viele Leute sind da schon unterwegs, um alleine die Situation vergleichbarer zu machen aus dem normalen Training mit dem Wettkampf.
Ja, das ist natürlich, das ist ja so quasi dieser komplette Trainingsblock, Vorbereitungsblock, den man auch quasi da auch für die körperliche Anpassung vielleicht machen kann. Aber es ist natürlich auch immer ein Punkt, wenn man, ja, wenn man die Erfahrung so gemacht hat oder wenn man die Sicherheit hat, das Training war gut oder es passt auch zum Wettkampf, dann gibt es immer Selbstbewusstsein.
Ich habe tatsächlich noch so ein paar andere Punkte, die das Training betreffen. Also wir haben jetzt auch schon über organisatorische Dinge gesprochen, die eher so dann die Woche vor dem Rennen an sich angehen. Aber was das Training angeht, hilft es mir persönlich auch, Selbstbewusstsein zu gewinnen, indem ich einfach mal mich wirklich nur darauf konzentriere, zum Beispiel auf dem Rollentrainer zu strampeln, ohne meine Wattwerte zu sehen, ohne nebenbei das Handy irgendwie laufen zu haben, ohne Musik, was auch immer. Also einfach nur mal aushalten, okay, ich muss jetzt hier einen Intervall an meiner Schwelle 10 Minuten oder vielleicht 20 Minuten aushalten und das ohne ein Gefühl für die Zeit. Das ist, glaube ich, auch was, also natürlich muss man erstmal dieses Trainingsniveau erreichen, dass man halt eine bestimmte Zeit überhaupt bei einer bestimmten Intensität schafft. Aber wenn man es dann noch hinbekommt, zu ertragen, dass es anstrengend ist und dass es wehtut und man aber nichts hat, woran man sich festhalten kann, keine Musik, kein Rhythmus oder irgendwas anderes, irgendwelche Zahlen, die einem zeigen, ob man jetzt im richtigen Bereich ist oder nicht. Ich glaube, dann hat man schon extrem viel dafür getan oder eine ähnliche Situation geschaffen wie im Wettkampf, wo man ja dann auch nicht ständig seine Wattzahlen vor sich sieht, weil vielleicht der Arm drüber liegt über dem Wattmesser oder über dem Radcomputer oder alle diese Dinge. Und ich persönlich bilde mir immer ein, wenn ich solche Einheiten geschafft habe, die ja eigentlich mental meistens viel anstrengender sind als körperlich, dann kann mich im Wettkampf auch nicht mehr so viel umhauen. Also mir persönlich gibt das extrem viel Selbstbewusstsein und Sicherheit. Und ja, wenn man das irgendwie noch integrieren kann in sein Training, dann würde ich das auf jeden Fall empfehlen, mal ab und zu eben ohne sämtliche Ablenkung, das muss ja nicht die ganze Einheit sein, aber vielleicht mal für 10 Minuten oder sowas zu fahren und zu ertragen, wie lange sich das anfühlen kann.
Ja, es ist auf jeden Fall gut. Man muss aber dazu sagen, dass nicht jeder mit einer Ablenkung auf dem Rollentrainer fährt. Es gibt auch Leute, die machen das tatsächlich ohne und machen das immer. Ja, das sind natürlich immer so Sachen, die irgendwie helfen. Vielleicht ist es auch einfach so, je besser das Training läuft, umso selbstbewusster ist man dann auch für den Wettkampf. Und ja, ist natürlich auch Typsache, dass man, aufgeregter ist oder weniger aufgeregt. Ich glaube, ich bin am Renntag immer aufgeregt. An den Tagen davor habe ich gefühlt immer so viel Stress, dass ich gar keine Zeit habe, aufgeregt zu sein. Was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass, das ist natürlich immer eine Niveaufrage, ne, wo man leistungstechnisch steht, aber ich glaube, wenn man mit Triathlon einsteigt, ist es bei den kurzen Distanzen so, wenn man länger dabei ist und sich durch die Distanzen durcharbeitet, dann wird es mit jeder neuen auch so. Diese Veranstaltungen sind mental immer eine Herausforderung im Wettkampf. Und ich glaube, da gibt es für viele von uns immer Punkte im Rennen, wo es eigentlich völlig egal ist, wie gut wir vorbereitet sind, wie gut wir trainiert haben. Da gibt es Momente, die sind unangenehm. Es ist natürlich so, je länger die Distanzen werden, umso öfter gibt es diese Momente. Wenn man, ich sage jetzt nur, aber Leute, jeder, der Triathlon macht, ist gut. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Die meisten Leute machen es nicht. Die meisten Leute gehen ja noch nicht mal joggen. Wir machen gleich drei Sportarten. Also es geht nicht darum, dass eine Sprintdistanz weniger wert ist oder so. Aber wenn ein Wettkampf 90 Minuten dauert, gibt es aus meiner Sicht meistens nur vereinzelt den Moment, wo es vielleicht schwer wird. Ich hab sowas auch schon gehabt. Das ist, wenn es im Sommer ist und du oder bei einer Olympischen, dann kommst du vom Fahrrad und es ist halt schon furchtbar warm und dann ist die Laufstrecke in der Sonne und das sind in Anführungsstrichen nur 10 Kilometer. Aber ich erinnere mich noch sehr genau an diese 10 Kilometer, die echt warm waren und dann gab es auch noch Höhenmeter und es war echt anstrengend. Und eigentlich fragt man sich dann auch da manchmal, warum mache ich das eigentlich? Das habe ich mich da genauso gefragt wie 10 Jahre später auf Marathon. So. Das sind ja auch die Momente, wo man sich vielleicht mental so ein bisschen drauf vorbereiten muss. Also, wie geht man dann mit einem Moment um, der hart wird? Und da habe ich ja eingangs schon gesagt, gibt es halt auch Menschen, die sehr selbstbewusst sind und sagen, ich bin Trainingsweltmeister, ich hau im Training alles weg, ich bin schnell, ich bin hart, ich kann alles ertragen. Und dann kommen sie als erstes Mal in den Schwimmen beim Triathlon und sagen hinterher, oh Gott, ey, wenn ich das gewusst hätte, ne? So, also ich wäre fast ausgestiegen. So, kann man sich auch besser mental darauf vorbereiten. Und da geht es gar nicht so darum, natürlich kann man im Training auch mal simulieren, wie das ist, mit anderen Leuten zu schwimmen. Je nachdem, in welchem Schwimmbad man trainiert, hat man sowieso immer Leute auf der Bahn, auf die man irgendwie achten muss, die einen vielleicht stressen. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist dann doch auch, sich darauf einzustellen, wenn es hart wird, wenn es weh tut, wenn es vielleicht keinen Spaß macht. Und vielleicht hört uns jetzt jemand zu und sagt, was, wie, Triathlon macht keinen Spaß, das hatte ich ja noch nie. Glückwunsch, wenn du im Wettkampf noch nie den Moment hattest, dass irgendwas unangenehm war, perfekt, dann hast du, glaube ich, deine Traumsportart gefunden, super. Also für mich
Oder
ist es
vielleicht
nicht
noch
so.
nicht genug gegeben, könnte ja auch
Ja,
sein.
vielleicht auch das. Oder man steht halt auch auf Schmerz und auf schwere Momente, das kann ja auch sein. Also für mich ist das bei sehr vielen Wettkämpfen der Fall. Wir haben letzte Woche eine Koppeleinheit gemacht, da gab es die Momente auch. Also ich muss noch nicht mal in den Wettkampf, um irgendwo dann unterwegs zu sein und denken, ach Scheiße, was ist das denn jetzt hier? Aber damit umzugehen ist, glaube ich, oder sich darauf vorzubereiten, ist, glaube ich, auch gerade wenn man auch auf längere Distanzen möchte, extrem wichtig.
Absolut. Also, dass man erstmal weiß, es wird hart, ja, und dass man vielleicht auch ungefähr eine Vorstellung davon hat, wie hart es sein kann. Das kann man ja auch im Training schon geübt haben, wie gesagt. Also da muss man sich auch manchmal durchprügeln und muss sich dazu zwingen, jetzt wirklich den Lauf zu Ende zu laufen, obwohl man eigentlich schon nach 2 Dritteln keine Lust mehr hat, außer Puste ist und der Puls eben am Anschlag. Also mir persönlich hilft es immer dann, dieses Bild zu haben, ich darf jetzt nicht diese Möglichkeit eröffnen, auszusteigen, weil wenn ich das im Training mache, dann mache ich es im Wettkampf vielleicht auch. So, und natürlich ist das nur für mich so eine Eselsbrücke, um irgendwie durchzuhalten. Und es gibt sicherlich auch Situationen, in denen es manchmal sinnvoll ist, vielleicht dann doch vielleicht wenigstens zu gehen oder das Tempo zu drosseln oder irgendwie zu schauen, ob da jetzt vielleicht was kaputt geht, weil das kann natürlich auch passieren. Aber je mehr wir im Wettkampf, im Training schon erlebt haben, umso besser können wir auch einschätzen, ist da jetzt eine Verletzung oder ist es einfach nur anstrengend?
Ja.
Und anstrengend mag der Kopf halt einfach nicht und der sagt mir dann einfach bei jedem Schritt, hör auf, hör auf, hör auf. Und ich muss dann irgendwie dagegen halten und sagen, nee, noch einen Schritt weiter. Und komm, da bis zum nächsten Baum schaffst du schon noch. Und dann danach, guck mal, da hinten in 500 Metern ist eine Verpflegungsstation. Und dann hangelt man sich von einem zum nächsten. So wie man das ja eigentlich beim Laufen auch oder bei anderen Einheiten ständig macht. Ne? Da lügt man sich ja auch irgendwie was ins Fäustchen und sagt, ach, das sind ja 21 Kilometer. Heute, naja, komm, das sind 2 mal 10 und 5 sind easy. Und also da hat man ja auch so eine spezielle Runner's Math, wie sich das nennt, also die Mathematik der Läufer, um sich das irgendwie schön zu reden. Mhm. Und diese Strategien muss man eigentlich im Wettkampf auch anwenden, um dem Körper oder auch dem Kopf klar zu machen, hey, das hast du schon mal geschafft, 5 Kilometer sind kein Ding mehr. Oder ja, du kennst diesen Schmerz, du kannst das aushalten, einfach einen Schritt nach dem anderen. So.
Ja, also du hast vollkommen recht. Aufgeben muss manchmal eine Option sein, nämlich immer dann, wenn es eine Verletzung gibt. Und das ist natürlich völlig persönliche Meinung. Wenn es keine Verletzung gibt, dann finde ich, sollte man es nicht machen. Ich persönlich mache es für mich nicht, weil nämlich genau der Punkt, wenn man die Tür mal aufgemacht hat, dann zieht man den Joker vielleicht öfter. So, da habe ich ja auch schon, quasi bin ich auch schon ausgestiegen. Und der Kopf findet immer eine Möglichkeit, dir zu erklären, warum das Aussteigen damals eine gute Idee war und warum das jetzt eine gute Idee ist. So, und da ist eine neue Erkenntnis, manchmal passiert das ja auch so im Sprechen. Wenn ich in einer Langdistanz bin, dann fallen meinem Kopf ganz oft Sachen ein, die dafür sprechen, das jetzt nicht weiterzumachen oder da jetzt aufzuhören oder die Frage, warum macht man das? Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich habe, die Leute, die uns schon lange folgen, die wissen das, ich habe ja früher mal geraucht. Dieselbe Stimme, die früher gesagt hat, ach komm, die eine kannst du doch noch, ach, rauchen ist gar kein Problem und man ist ja immer cool beim Rauchen. Das ist genau dieselbe Stimme, die heute sagt, warum machst du das eigentlich? Ich meine, guck mal hier, da ist eine Versorgungsstation, da ist ein schöner Rasen, da kannst du dich jetzt hinsetzen, da musst du keinen Schritt mehr machen, dann isst du da, trinkst du und dann gehst du nach Hause. Ist überhaupt gar kein Problem. So, ist genau dieselbe Stimme und die kommt dann immer und ich muss da für mich einfach die Tür zuhalten. Ich kann die Tür nicht aufmachen mit Aussteigen, weil die Stimme wird lauter und es interessiert die gar nicht, ob sie jetzt gut ist für mich oder nicht, sondern da will ja der Körper eigentlich nur in dem Moment Entlastung bringen. So. Mhm. Das ist für mich auch interessant, was du gesagt hast. Manchmal muss man auch ein Stück gehen. Das ist auch so eine Sache. Ich habe mir lange verboten, dass ich bei Trainingseinheiten zwischendrin gehe. Weil ich tatsächlich manchmal so Trainingseinheiten habe, wo ich denke, oh Gott, ey, das geht gar nicht, ich habe überhaupt gar keinen Bock. Wenn ich dann anfange zu gehen, dann ist es mental so schwer, wieder loszulaufen, dass es eigentlich einfacher ist, weiterzulaufen, gar nicht zu gehen. Das ist auch anstrengend, aber sich wieder aufzuraffen, schneller zu werden, das war für mich oft schwerer. Ich muss aber ganz ehrlich auch gestehen, ich habe letztes Jahr beim Challenge die Erfahrung gemacht, also 2023 bin ich den Marathon so schnell gelaufen, wie ich konnte. Man kann sich das gerne anhören, da gibt es ja auch eine Folge dazu. Ich hatte eine Verletzung und dachte, alles, was ich gelaufen bin, habe ich geschafft, weil ich bin mir sicher, am Ende muss ich gehen. So. Ich habe am Ende nicht gehen müssen wegen der Verletzung. Die Verletzung war auch nach dem Challenge weg. Also ich habe nichts mehr gespürt dann. Und gut, ich habe danach natürlich auch ein paar Tage Pause gemacht. Ich habe dann nichts mehr gespürt. Aber ich musste am Ende gehen, weil ich einfach am Ende war mit den Kräften. Und dann fängt man an zu gehen, Büchenbach hinten raus, wieder zurück. Dann geht man da hoch und runter. Ganz doof. Aber ich habe dann letztes Jahr gemerkt, ich habe bei Verpflegungsstationen, bin ich dann konsequent gegangen. Ich habe da immer eine Gehpause gemacht, habe mich verpflegt, bin dann weitergelaufen. und ich war viel schneller. Also da hat sich Gehen für mich sehr gelohnt. Da hat mich das Jahr davor dieses bloß nicht anhalten, weil das könnte gefährlich werden, eher negativ beeinflusst. Das sind natürlich auch Erfahrungen, die man machen muss. Aber für mich sind so mentale Regeln einfach wichtig. Auch wenn ich ein Jahr habe oder wenn ich dann irgendwann merke, okay, das war jetzt nicht die beste Regel, weil ich mich selber halt auch kenne und ich lange Zeit sehr faul war im Leben und da vielleicht auch nicht wieder hin zurück möchte. Und deswegen mache ich mir lieber eine Schranke mehr, bevor der faule Sack sich da wieder hervorschält.
Zu der Sache mit dem Gehen hätte ich auch noch eine Anekdote oder eine Erfahrung beizutragen, weil mir ging es auch eigentlich ja ähnlich, als ich meine erste quasi offizielle Mitteldistanz bei der Challenge Almere gemacht habe. Da wusste ich eigentlich auch gar nicht, was mich erwartet auf dem Halbmarathon, weil ich einfach so schlecht vorher laufen trainieren konnte. Weil also die Schienbeingeschichte, wer mich kennt, der weiß, das ist schon, geht schon sehr, sehr lange on und off. Und ich hatte eigentlich vorher im Training auch nie einen Halbmarathon gelaufen. Und ich bin 2 Jahre vorher mal einen Halbmarathon gelaufen, aber das ist ja dann irgendwie kein Vergleich. So, also ich wusste nicht genau, was mich erwartet. Und Radfahren ging eigentlich gut. Ich hatte eine Top-Zeit und bin dann einfach losgelaufen und war einfach viel zu blauäugig und habe mich nicht gut versorgt. Beziehungsweise ich habe einfach überpaced auf die ersten 4-5 Kilometer und zusätzlich auch eigentlich schon auf dem Rad wahrscheinlich zu wenig zu mir genommen. Und das ist einfach auch fatal, weil dann hatte ich so einen Einbruch bei Kilometer 6-7 ungefähr, dass ich wirklich dachte, ich schaffe das hier nicht mehr. Auch das Gehen war schon so hart. Es war auch ein sauheißer Wettkampf. Also hätte man jetzt nicht haben müssen irgendwie Anfang September. Aber es war einfach so. Keine Ahnung, 30 Grad im Schatten. Und also einfach nur eine Qual. Und dann hast du, Schorsch, mich noch angebrüllt und gesagt, ich müsste doch jetzt irgendwie, oder ich weiß nicht, was du gesagt hast, aber in meinem Kopf war ständig der Gedanke, ich kann doch jetzt nicht die ganzen Leute enttäuschen, die jetzt hier vielleicht auch mich verfolgen und sehen, wie ich dann abkacke sozusagen. Und also mir war das natürlich auch wichtig, was andere Leute von mir denken. Aber das Ding ist, ich habe mich dann besser verpflegt, habe dann irgendwie noch, keine Ahnung, Red Bull oder sowas getrunken, was ich sonst nie trinke, aber es hat mir dann irgendwie nochmal Flügel verliehen und ich konnte am Ende tatsächlich auch nochmal einen Zielsprint hinlegen. Also es hat noch sehr lange gedauert bis zum Zielsprint, aber ich bin dann einfach wieder losgelaufen, nicht mehr gegangen. Und was ich eben vor allem betonen möchte an dieser Stelle, wenn man sich nicht gut verpflegt hat und einfach die Glykogenspeicher leer laufen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man gehen muss und dass man einbricht, extrem hoch. Es gibt einfach so ein Phänomen, das nennt sich Central Fatigue. Also das ist quasi die Ermüdung des zentralen Nervensystems. Und da merkt einfach der Kopf oder der kriegt das Signal aus den Muskeln, ups, wir haben jetzt halt nicht mehr genug Energie in den Speichern. Mhm. Wir können jetzt nicht mehr genug ATP produzieren und so langsam müsstest du jetzt mal wirklich irgendwie aufhören. Und natürlich wird es irgendwie immer ein bisschen verstärkt. Das Gehirn macht dann da gleich ein Riesendrama draus und sagt dann halt, ja, nee, wir müssen jetzt sofort auf die Bremse treten, weil sonst sterben wir so ungefähr.
Ja. Ne? So eine Diva ist so ein bisschen, ne? Unser
genau. Und deshalb wird dann diese Stimme im Gehirn immer lauter. Einfach aufgrund der Tatsache, dass wir uns körperlich nicht gut verpflegt haben. Das ist nicht einfach nur Einbildung, dass der Kopf halt irgendwie eine Mimose ist so und nicht will, dass wir weitermachen, sondern der Kopf hat natürlich Angst, dass uns irgendwas passieren könnte. Und wenn wir halt zum Beispiel gar kein Glykogen mehr in der Leber haben, das ist lebensgefährlich. Ne? Also dann das Hirn hängt von dieser Verpflegung ab, von diesem Zucker, der da eben ständig umgewandelt wird. Und natürlich ist dieser Mechanismus so früh eingebaut, dass er schon kommt, wenn es eben noch gar nicht so schlimm ist. Weil wenn in diesem Moment zum Beispiel wir schon die Ziellinie sehen würden, dann würden wir trotzdem nochmal lossprinten. Und dann würden wir trotzdem nochmal diese Energie aktivieren, die noch da ist. Aber wenn wir wissen, okay, der Wettkampf ist noch lang, dann macht das Gehirn halt sehr viel schneller zu und trifft halt gewisse Vorsichtsmaßnahmen, damit wir nicht komplett in die Hungersnot reingeraten und am Ende gar nicht, also halt kriechen müssen oder irgendwie tot auf der Strecke liegen, so gefühlt, ne?
Ja.
Deshalb ist das extrem, extrem wichtig und mit zu bedenken, auch für die mentalen Aspekte, wenn du gut durchhalten möchtest, musst du dich auch gut verpflegen. Und zwar eben mit Flüssigkeit, wie wir es in der letzten Podcast-Folge besprochen haben, und auch mit Energie und natürlich Mineralsalzen und so weiter, was alles dazugehört. Da haben wir schon genug drüber gesprochen in anderen Folgen. Aber das wollte ich nochmal betonen, dass es da natürlich ein Zusammenspiel gibt und nicht alles nur gesponnen ist und in unserem Kopf entsteht und der Kopf sich halt irgendwie was ausdenkt. Oder manche Leute können das halt irgendwie ignorieren, weil sie halt stärker sind oder besser trainiert. Ja, sie können dann aber trotzdem einbrechen und denen kann dann vielleicht auch was passieren, wenn sie das zu lange ignorieren. Also es gibt da körperliche Ursachen, weshalb es sich manchmal auch so hart anfühlt.
Ja, das ist ja auch gut. Aber ich glaube, es ist sowieso immer sehr individuell und natürlich, das hat jetzt auch gar nichts mit mentaler Vorbereitung für den Wettkampf oder mentaler Einstellung im Wettkampf zu tun. Man sollte sich immer gut verpflegen. So, das ist ja völlig unabhängig davon. Trotzdem glaube ich, dass es hart wird. So, also das muss nicht hart werden. Kommt ja auch immer drauf an, wie man so einen Wettkampf angeht. Ne? Wenn man sich die Zeit lässt und sagt, mir geht es ja quasi nur ums Finish, dann ist das natürlich auch was anderes, als wenn man sagt, ich möchte für mich selber so schnell sein, wie ich halt kann, zum Beispiel. Mhm. Das Abenteuer Almere gibt es auch auf YouTube. Also da kann man sich angucken, wie das für Lotta war. Und ich erinnere mich sehr gut, was ich dir gesagt habe, war, du sollst dich verpflegen. Das war das, was ich dir gesagt habe. Du sollst alles dich klar verpflegen, weil ich wusste, das kann halt wiederkommen. Also das gibt es ganz oft, dass Leute dann, dass es ihnen richtig schlecht geht im Wettkampf und dann verpflegen sie sich gut und dann lädt der Körper relativ schnell wieder auf mit den richtigen Sachen, wenn es sonst keine Probleme gibt. Und Ernährung ist ja immer so ein Riesenblock, den wir wahrscheinlich auch im Herbst nach der Sommerpause mal angehen werden. Ja, wir machen tatsächlich Sommerpause im August, da gibt es dann 4 Wochen keinen Podcast. Nur, dass ihr es schon mal gehört habt. Das mit dem Red Bull kann auch nach hinten losgehen. Also das war jetzt keine Aufforderung, immer wenn es euch schlecht geht, trinkt Red Bull. Ich vertrage es gar nicht. Ich habe es auch versucht in Holland, überraschenderweise auch in Holland, beim Ironman in Maastricht, habe ich das versucht. Mir hat es gar nicht gut getan. Also ich habe damit nichts anfangen können. Das war tatsächlich so eine Sache, glaube ich. Und ist ja auch interessant, was du angesprochen hast. Lotta kam nämlich zurück und ich habe eben für diese Filmaufnahmen an der Laufstrecke sein müssen und teilweise war sie dann so schnell, da habe ich gar nicht mehr mit gerechnet. Also du warst sogar schneller, als ich normal angenommen hätte, obwohl du vorher da gelaufen bist und da wärst du am liebsten, glaube ich, sonst überall gewesen, außer da an der Strecke, weil es dir echt dreckig ging. Also es war richtig, richtig schlimm. So schlimm habe ich das eigentlich noch nie erlebt. Und das ist ja auch ein interessanter Punkt. Und es ist völlig egal, was einen mental auf der Strecke hält. Wenn du einen Punkt gefunden hast, der dich dazu bringt, weiterzumachen, dann ist es richtig und dann ist es wichtig. Man kann sich natürlich vorher auch so Sachen zurechtlegen, dass man sagt, man hat irgendwie einen Gedanken, ein Mantra, irgendeine Vorstellung, warum man diesen Wettkampf machen möchte. Und den holt man sich immer wieder hervor, wenn es schwer ist. Es gibt ja also den Klassiker, man macht es für irgendjemanden oder man macht es, um irgendwas zu zeigen. Manchmal sind es ja auch, sagen wir mal, ganz, ganz blöde Dinge, um das den Kumpels zu beweisen, dass man das kann. Manchmal macht man es, um an jemanden zu erinnern, der vielleicht gestorben ist oder weil man selber sich was beweisen will. Gibt es ganz viele Gründe. Aber wenn man eben so einen Grund hat, dann erhält einen das manchmal im Rennen. Und ich sage das, weil du hast ja gerade gesagt, ja, du dachtest halt jetzt, Leute verfolgen mich gerade und die will ich nicht enttäuschen. Das hat Daniela Rief auch irgendwie so mal ähnlich gesagt. Sie hat nämlich auch mal gesagt, ja, aber was ist denn mit den ganzen Kindern am Fernseher? Weil sie halt irgendwie wusste, dass ihr Patenkind vorm Fernseher sitzt und sie kann doch die Kinder nicht enttäuschen. So, und es ist ja auch völlig egal, ob das für Außenstehende Sinn macht. Ich würde jetzt zum Beispiel nicht sagen, mich würde im Rennen halten, dass die Kinder ein gutes Vorbild haben. Auf mich gucken aber auch nicht so viele Leute. für sie war das halt der Punkt, der sie im Rennen gehalten hat, und der war halt eine Weltmeisterschaft wert. So. Und das ist eben eine ganz wichtige Technik, eine ganz wichtige Vorgehensweise, um sich in düsteren Momenten, wo es einem richtig dreckig geht, quasi im Rennen halten kann und auch so einen Moment einfach überstehen. Und auch wenn ich weiß, wie es Lotta da in Almere auf der Strecke ging, es war kein Vergleich zu dem, wie es ihr 5 Kilometer später ging. Und natürlich bist du im Ziel dann kaputt und denkst, oh, zum Glück habe ich das geschafft, aber das weicht eben dann auch recht schnell dem, oh geil, ich habe es geschafft. Und dann ist man doch stolz drauf und freut sich, dass man es durchgezogen hat und schöpft da ja auch Kraft raus, dass man das geschafft hat. Und deswegen sind das oft nur, also es sind oft nur so mentale Dinge, so mentale Techniken für kurze Momente. Manchmal sind sie auch länger und es tut mir leid, wenn sie dann manchmal auch länger sind, aber meistens ist es ja nur eine kurze Zeit. Und dann geht's auch wieder besser. Manchmal halt auch wegen diesen mentalen Sachen. Und wir haben heute Morgen auch noch drüber gesprochen. Also wir beschäftigen uns einfach gerade beide extrem mit diesen mentalen Aspekten. Und da gibt's extrem viel Forschung zu, wie viel es bringt, sich an Schmerz zu gewöhnen. Oder ist Schmerzgewöhnung völlig egal? Oder also so ganz, ganz viel. Eine Sache ist zum Beispiel auch Lachen. Wenn man selber lacht, nur die Bewegung, die mechanische Bewegung des Gesichtes sorgt dafür, dass positive Botenstoffe ausgesendet werden. Das heißt, es geht einem automatisch besser, wenn man lacht.
Oder lächelt. Also es muss jetzt kein Geräusch aus
Ja,
der Kehle
also
kommen,
die
sondern einfach
Mundwinkel nach
nur,
oben ziehen
genau, die
quasi.
Mundwinkel nach oben ziehen. Die Muskeln müssen halt, du kannst ja auch einfach einen Stift zwischen die Zähne stecken. Das hat denselben Effekt, weil dann sind nämlich die Muskeln genauso angespannt wie beim Lächeln. Aber ja, da werden eben Endorphine, Serotonin ausgeschüttet und das hat, auch wenn man gar nicht eine positive Assoziation hat, trotzdem eine Wirkung.
Vielleicht kennen viele von euch das auch, wenn man irgendwo läuft, also ob bei Laufveranstaltungen oder bei Triathlon, ist völlig egal. Und es steht jemand am Streckenrand. Manchmal kriegt man mit Leuten so richtigen Blickkontakt und man weiß, die Person guckt einen jetzt an, man guckt die Person auch an. Und mir ist es halt zum Beispiel schon passiert, dann sagt jemand was wirklich Nettes, der auch, glaube ich, gerade weiß, wie es einem geht, und er lächelt dabei. Und dieses Lächeln, das man bekommt und man beantwortet das mit einem Lächeln, das sorgt einfach dafür, dass es einem gleich besser geht. Und das sind manchmal einfache Techniken, die sich für viele vielleicht auch blödsinnig anhören, aber sie funktionieren einfach. Ich habe das auch schon gemacht. Ich habe auch im Marathon habe ich einfach vor mich hingelächelt und das ging besser. Und es ist mir eigentlich völlig egal, ob es besser ging, weil ich lächle oder weil ich denke, Lächeln hilft. Hauptsache, es geht besser. Warum ist mir am Ende völlig egal?
Ja, absolut. Also es ist natürlich eine Wissenschaft und da wird auch sehr, sehr viel geforscht in dem Bereich, auch wenn man da lange noch nicht so weit ist,
Ja,
vielleicht wie man sein könnte oder wie es wünschenswert wäre. Aber das ist definitiv auch eine erprobte Strategie, die funktioniert. Genauso wie es eben auch erwiesen ist, dass Atemtechniken auch helfen können. Natürlich beim Laufen kann ich jetzt nicht mehr viel machen, weil da brauche ich halt einfach Sauerstoff. Und wenn
ja.
ich am Anschlag laufe, dann muss ich halt einfach so schnell atmen, wie ich kann. Aber im Vorfeld von einem Wettkampf kann das zum Beispiel auch den Parasympathikus aktivieren und dafür sorgen, dass wir runterkommen und weniger aufgeregt sind. Ein weiterer wichtiger Punkt, der mir auch in der Recherche aufgefallen ist oder immer wieder begegnet eigentlich, ist auch, dass es manchmal gar nicht so sehr darum geht, irgendwie jetzt großartige Gedanken im Kopf zu haben, sondern einfach nur einen gewissen Fokus, was man jetzt machen möchte. Also beim Schwimmen ist es relativ easy, dass man sagt, okay, ich möchte mich jetzt nicht darauf konzentrieren, wie viele Leute um mich rum sind und wie stressig das ist und wie viel Angst ich habe oder dass da Wellen sind oder Quallen oder was auch immer, sondern ich möchte mich darauf konzentrieren, was ich beeinflussen kann und das ist zum Beispiel, wie kräftig mein Armzug ist.
Ja.
Also, dass ich meinen Arm möglichst so eintauche, dass wenig Widerstand entsteht, dass ich meinen Arm oben halte und nicht absenke. dass der nicht absinkt und dass ich dann eben einen kräftigen, eine kräftige Anstellphase habe, zum Beispiel.
Ja.
So, gut, das waren jetzt schon viel zu viele Foki auf einmal, aber wenn man ja sagt, okay, ich möchte halt meinen Arm gleiten lassen und bei jedem Armzug versuche ich das umzusetzen, dann bin ich schon abgelenkt und kann mich gar nicht mehr so sehr auf die Wellen und die ganzen anderen Leute konzentrieren und habe gar keine Zeit mehr, Panik zu bekommen.
Ja.
Und ähnlich ist es natürlich auch beim Radfahren und Laufen, wobei das aus meiner Sicht deutlich monotonere Bewegungen sind. Beim Laufen, ich persönlich denke halt einfach immer nur einen Schritt vor den anderen, weil viel mehr kann ich meistens auch gar nicht mehr denken in dem Moment.
Ja.
Aber vielleicht fällt einem anderen ja noch was anderes ein, worauf man sich konzentrieren könnte. Also vielleicht Rumpf anspannen ab und zu mal alle 30 Sekunden oder den Kopf oben halten und nicht immer nur auf die Füße starren oder solche Dinge. Das sind ja auch Möglichkeiten, sich einerseits von dem Schmerz abzulenken und von der Anstrengung und andererseits aber auch dafür zu sorgen, dass die Form besser ist, wodurch man ja vielleicht auch schon wieder besser Luft bekommt und schneller vorankommt.
Was man zum Beispiel auch machen kann, also zwei Dinge, die Atemtechniken helfen oder sollen ja zum Entspannen helfen. Da ist tatsächlich beim Laufen dann auch gar nicht so schlecht, also gerade wenn es längere Distanzen sind, dass man sich mal bewusst macht, wie angespannt bin ich denn? Weil man kann auch beim Laufen angespannt oder entspannt sein. Je länger man unterwegs ist und je anstrengender das wird, umso mehr verkrampft man einfach automatisch. Aber das kann man auch dadurch einfach mal lösen, dass man sagt, okay, man lässt die Arme einfach mal am Körper hängen oder man schüttelt sie einfach aus. Man versucht, die Schultern runterzunehmen und nicht mehr nach oben zu ziehen. Da kann man auch für eine Entspannung sorgen, jedenfalls für ein gewisses Maß an Entspannung. Sicher nicht so wie eine halbe Stunde Atemtechnik zu Hause auf der Couch, aber man ist halt auch woanders. Also da kann man vielleicht schon ein bisschen was machen. Jetzt hattest du noch einen zweiten Punkt genannt, der schon wieder weg ist. Was eben auch helfen kann, da ist er wieder, ist, und das habe ich oft schon gemacht, man kann sich auch darauf konzentrieren, zum Beispiel sich bei Helfern zu bedanken. Also das hat mir immer positives Feedback gegeben. Und da sind wir gleich bei zwei Punkten. Erstens mal, ich habe versucht, mit anderen Leuten zu interagieren. Klar, wenn man einen Wettkampf gewinnen will oder man möchte eine Langdistanz unter 9 Stunden und man hat überhaupt keine Zeit und man hat nur den Fokus auf sich selber, ist es ein bisschen schwer. Aber mir hat es immer was gegeben. Also mit den Leuten dann zu reden und einfach mal Danke zu sagen, es kommt ein Lächeln zurück. Das hilft einem wieder, weil dann lächelt man selber, gibt einem ein positives Gefühl. Das fühlt sich alles angenehmer an. Und ganz allgemein haben alle Helfer, bei denen ich Danke sage, ein tolles Gefühl. Und ich habe an dem Tag auch noch irgendwie was gemacht, wo ich was zurückgeben konnte. Weil die sind ja schließlich für mich da und meistens auch ohne, dass sie dafür bezahlt werden, was einfach echt toll ist. Das ist auch eine Art der Ablenkung, das ist auch eine Art der Entspannung. Den Fokus wegnehmen von dem, was gerade schwer ist, den Fokus dahin nehmen, was positiv ist und dann einfach diese Stimmung, diese positive Stimmung mitnehmen. Das kann in ganz vielen Variationen helfen. Und im Endeffekt, vielleicht am Ende noch kurz, bevor ich das sage, am Ende nochmal kurz auf das, was Lotta vorhin gesagt hat. Von wegen sich angucken, wie ist die Strecke, wie schnell kann ich da sein, wie kann ich da zum Beispiel mich pacen. Es ist natürlich mental auch ein großer Vorteil, wenn dieses Pacing aufgeht. Also wenn ich mir sage, okay, nehmen wir mal die klassische Einteilung, die für viele zutrifft. Beim Schwimmen bin ich nicht ganz so gut, ich versuche zu überleben, ich versuche da so schnell wie möglich rauszukommen, aber da werde ich nicht Leute überholen. Aber wenn ich aus dem Wasser raus bin, dann kommt meine Stärke, dann kann ich so Fahrrad fahren und so laufen und ich teile es mir auch so ein, dass ich beim Laufen noch gute Energie habe, dass ich Leute überholen kann. Und wenn dann dieser Pacing-Plan aufgeht und man merkt, ach guck mal, wie gut ist das denn? Beim Fahrradfahren überhole ich jetzt tatsächlich Leute und da komme ich voran und ich werde eigentlich nicht so viel überholt. Und dann gehe ich zum Laufen und je länger ich auf der Strecke bin, umso mehr ziehe ich vielleicht das Tempo an, weil ich weiß, ich kann das. Also, oder weil man vorher vielleicht halt auch entsprechend in Anführungsstrichen langsam losgelaufen ist und dann überholt man noch mehr, dann ist es natürlich auch ein großer mentaler Vorteil. Deswegen raten wir unseren Athleten immer zu einem Negativsplit. Weil wenn du am Ende noch Leute überholst, dann gibt dir das einfach eine gute Energie, das gibt dir gute Stimmung, da hast du Bock drauf, da macht's Spaß. Wenn du am Ende nur noch hechelst und überholt wirst, dann macht's einfach keinen Spaß mehr und dann willst du einfach auch, dann denkst du, oh, eigentlich will ich jetzt gleich aufhören. So. Zum Schluss kann man eigentlich sagen, sich auf einen Wettkampf mental vorzubereiten, ist extrem wichtig, weil der Kopf spielt so eine große Rolle. Es ist natürlich auch von großem Vorteil, das im Training zu testen. Also zum Beispiel, wir haben letzte Woche eine Koppeleinheit gemacht, wo wir dann tatsächlich am Ende 15 Kilometer wirklich in der Sonne mit viel Luftfeuchtigkeit gelaufen sind. Ich fand das echt anstrengend. Aber das, so blöd sich's anhört, das härtet einen natürlich auch ab. Das sorgt dafür, dass man sich an das Gefühl gewöhnt. Und es ist einfach wissenschaftlich erwiesen, wer Schmerz mehr gewöhnt ist, kann ihn mehr ertragen. So, einfach kann man das sagen. Und dann ist es im Endeffekt, ist im Wettkampf alles erlaubt, was dich mental bescheißt. Also egal, wie du deinen Kopf bescheißen kannst, es ist erlaubt. Das ist kein Doping, wenn du dir sagst, okay, ich schwimme jetzt so 100 Meter und dann habe ich es geschafft. Wenn das dafür sorgt, dass du weiter schnell schwimmst, dann sind es noch 100 Meter oder du sagst, ich fahre jetzt nochmal 10 Kilometer Rad und dann, keine Ahnung, gibt es einen doppelten Schluck aus meiner Energiegelflasche oder ich laufe jetzt noch, da vorne kommt eine Verpflegungsstation und da gibt es wieder gut Wassermelone. Alles egal, Hauptsache es bringt dich voran, Hauptsache es hilft dir, wenn du sagst, ich lächle in mich rein, ich lächle andere Leute an, ich singe vor mich hin. Anne Haug hat in unserem Interview, glaube ich, gesagt, oder in einem anderen, weiß ich nicht mehr genau, dass sie auf dem Rad gerne auch singt. Sie singt halt einfach. Ist scheißegal, dann singe. Wenn es dir hilft, das zu schaffen, wunderbar. Also seid ihr da auch nicht zu, oder sei da nicht schüchtern, irgendwas zu machen. Wenn du halt dann auf der Laufstrecke bist, und du singst bei deiner Mitteldistanz halt beim Halbmarathon, ja, dann lass die anderen doch doof gucken. So, das ist doch völlig egal. Die Mehrheit der Menschen, die große Mehrheit, wir müssen das mal ausrechnen. Ich glaube, wahrscheinlich nicht mal 1% der Weltbevölkerung macht solche Veranstaltungen, hat Bock da drauf oder schafft es. Da können alle gucken und denken, warum singt denn der jetzt? Ja, so, das ist halt mein Trick.
Beim Laufen pfeife ich immer auf dem letzten Loch, aber beim Radfahren singe ich auch manchmal. Ja. Also ich habe tatsächlich auch im Training so ein Lied, was mich extrem beruhigt, wenn ich Angst vor Abfahrten habe. Mhm. Dann fange ich immer ein Lied an von George Gershwin. Ja, eigentlich kein Lied, aber wer sich damit auskennt, ist egal. Das ist jedes Mal was mich extrem runterbringt, was mir hilft, mir zu sagen, mir kann gar nichts passieren. Ja. Und also es ist bescheuert, erstens, dass ich noch Angst habe vor manchen Abfahrten, aber es ist einfach so und es ist nicht jedem gegeben, da irgendwie mit 80 Sachen runterzufahren, ja, und sich keine Gedanken darüber zu machen. Aber es hilft trotzdem jedes Mal wieder und selbst wenn ich das nur in meinem Kopf irgendwie vor mich hinsumme, es hat einen extremen Effekt, ja.
Ja, genau. Und das muss man sich einfach zurechtlegen. Da muss man einfach sich so eine ganze Kiste voll Tools irgendwie anlegen, die für viele Situationen passen und dann kann im Wettkampf eigentlich nichts passieren, fast nichts passieren, was einen wirklich aus der Bahn wirft. Weil auch für so Sachen wie, wenn man dann einen Platten hat oder so, kann man dann Lösungen finden. Wenn man weiß, man kommt man wird mit schwierigen Situationen klar, man wird zurechtkommen damit, man kommt damit klar, dann braucht man halt ein bisschen Geduld, dann darf man sich auch vielleicht mal kurz ärgern, aber dann geht's weiter und dann versucht man das Beste draus zu machen. Und ich glaube, mit der Einstellung ist man grundsätzlich auf der richtigen Seite, so, weil man versucht, das Beste draus zu machen. Manchmal geht's halt nicht besser, aber das ist dann eben so. Wir haben alle noch eine zweite Chance im Triathlon, zum Glück, oder eine dritte Chance.
Ja.
Gut, und bei dem neuen Ironman-Slot-Vergabesystem haben die meisten von uns gar keine Chance, nie mehr, aber das ist ja was anderes.
Ja, wieso? Man kann doch auch bei jedem kleinen Wald- und Wiesentriathlon starten. Das muss ja nicht immer der Ironman Hawaii sein.
Nee, natürlich.
Letzten Endes müssen wir es natürlich immer in das große ganze Bild einfügen und sehen, okay, das ist ein Privileg, dass ich hier diesen Sport machen darf, dass ich die Zeit habe, dass Leute mir das ermöglichen, weil sie an der Strecke stehen und für mich hier helfen.
Ja.
Und wie viele Menschen haben diese Chance nicht? Wie viele Menschen würden sich freuen, wenn sie zur Schule gehen dürften oder alle möglichen anderen Dinge, die wir auch für lästig und anstrengend halten und wo wir keine Lust drauf haben? Also letzten Endes, keiner stirbt oder der Großteil der Menschen stirbt nicht beim Triathlon, sondern ja, kann da eigentlich so eine positive Erfahrung machen und spüren, was der Körper, wozu der Körper alles in der Lage ist. Und diese Dankbarkeit ist, denke ich, letzten Endes auch das, was wir am Ende im Ziel spüren sollten und nicht, oh Scheiße, ich bin 2 Sekunden über meiner Zielzeit oder irgendwie solche Geschichten. Also das ist, glaube ich, das, was total unpassend ist. Selbst wenn 5 oder 10 oder 15 Minuten sind, ja, so what, manchmal läuft es so und so wie geplant und manchmal eben nicht, aber trotzdem sollte man dann sich nicht drüber ärgern, sondern trotzdem froh sein, dass man das geschafft hat und dass man Dinge erreichen konnte. Auch wenn es vielleicht nicht ganz das war, was man sich ausgemalt hat, aber man hat ja, wie du, Schorsch, schon gesagt hast, vielleicht noch eine Chance.
Ja, also ich muss da eine Lanze brechen für alle, die Ambitionen haben, ganz kurz noch. Natürlich darf man sich ärgern. Klar darf man sich ärgern, wenn man ein Jahr lang gearbeitet hat und man ist dann nicht so schnell, wie man gerne gewesen wäre. So, aber so wie Lotta das sagt, das Leben geht halt dann auch weiter. So, und es sind manchmal, also jedenfalls aus unserer Sicht dann auch, ja, nicht so lebensentscheidende Ereignisse, außer man ist jetzt Profi und man ist darauf angewiesen. Aber letztendlich, ja, auch wenn man das so mal versucht hat, dann darf man sich ärgern. Das finde ich auch völlig verständlich. Wenn man hart für was gearbeitet hat und man kriegt das nicht, dann ist es halt ärgerlich. Aber kann man, glaube ich, auch drüber hinwegkommen. So. Also ich empfehle jedem, darüber hinwegzukommen. Das lebt sich einfach dann besser und entspannter. Aber ich kann auf jeden Fall verstehen, dass man sich auch mal ärgert. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil Sport ist ja auch immer Wettkampf. Und manchmal ist man halt auch im Wettkampf mit sich selber. Und wenn man weiß, was man investiert hat und dann das mit der Zeit nicht klappt, ja, kann ich schon verstehen. So, das wollte ich nur sagen. Aber das sind ja auch, glaube ich, Leute, die oftmals mit so mentaler Einstellung schon ganz gut unterwegs sind. Also wenn man schnell sein will im Triathlon, dann muss man schon auch hart sein und dann hat man das, glaube ich, auch schon jedenfalls für sich verstanden, sich voranzutreiben. So, alle anderen haben jetzt, glaube ich, genug Tipps an die Hand bekommen, wie sie das machen können, falls es manchmal noch nicht so läuft.
Ja, absolut. Ich glaube auch, wir haben genug Input gegeben. Falls ihr noch Ideen habt, könnt ihr uns gerne schreiben.
Ja.
Ansonsten, genau, nächste Woche dann der Wettkampf und dann schauen wir mal, ob das alles funktioniert hat.
Ja, genau. Das erfahren wir dann hoffentlich in der nächsten Folge. Bis dahin, viel Spaß beim Training. Schöne Woche euch und bis zum nächsten Mal.
Genau. Ciao.
Ciao. We'll be right back.